Selbstverständlich Politik. Podcast zur politischen Bildung vom Verein Miteinanderleben in Mölln. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Selbstverständlich Politik. Mein Name ist Marc Sauer vom Verein Miteinanderleben. Ich führe Sie heute wieder durch unsere Sendung unter dem Titel Klimawandel, was kommt da auf uns zu? Und dazu habe ich mir einen Gast hier ins Studio eingeladen. Ich begrüße Dr. Markus Groth vom Climate Service Center Germany, vom Helmholtz-Zentrum Heron. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ja, ich freue mich, dass Sie zu uns gefunden haben. Wir wollen ja heute ein ganz aktuelles Thema besprechen, das immer stärker auch in der Kommunalpolitik auch seinen Niederschlag findet. Der Klimawandel mit der Fragestellung, was kommt da auf uns zu? Ich würde Sie vielleicht einmal ganz kurz bitten, sich vorzustellen und auch so mal erklären Sie als Wissenschaftler, wie befassen Sie sich beruflich mit dem Klimawandel und können Sie vielleicht auch so Ihre Arbeit, so Ihre Forschungsperspektive einmal mal so beschreiben?
Sehr gerne. Ja, wir am Climate Service Center, kurz GIRX genannt, befassen mit den Folgen des Klimawandels. Also wir schauen, was kommt durch Klimawandel auf Regionen, auf Städte, auf Unternehmen zu und haben dazu auch Klimainformationen, wo wir darlegen können, was sozusagen der Möglichkeitsraum ist dessen, wie sich Temperaturen verändern, Starkniederschläge verändern können. Und damit erarbeiten wir dann zusammen mit Unternehmen sozusagen neue Ansätze zur Anpassung an Folgen des Klimawandels, die sowohl den Bedarf der Praxis decken, also auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister muss das dann auch verstehen, was da als Produkt rauskommt. Es muss gleichzeitig wissenschaftlich fundiert sein. Das heißt, wir haben dieses Stück weit spannendes Spannungsfeld, sowohl Praxis adäquat zu arbeiten, aber eben auch wissenschaftlich fundiert zu arbeiten. Ich selbst bin Ökonom von Haus aus, also kein Naturwissenschaftler, auch kein Modellierer. Und einer von denen bei uns, die ja sehr viel draußen ist, sage ich mal, die mit Städten und Unternehmen zusammenarbeiten, einfach um rauszufinden, was sind die Bedarfe der Praxis, die wir dann bestmöglich adressieren können.
Haben Sie dann selbst trotzdem auch so an Studien zum Klimawandel so mitgewirkt mit Ihrer Expertise und was war denn da vielleicht so auch Ihre Aufgabenstellung dabei?
Genau, das ist eben auch dieses breite Spektrum, dass wir teilweise Studien erarbeiten, veröffentlichen, die sagen wir, auf der Homepage veröffentlicht werden, die zusammen auch mit Kommunen erstellt werden, wo wirklich auch mit Autoren aus der Kommune dabei sind, wenn es ja um praxisbezogene Dinge geht. Aber gleichzeitig, wie schon gesagt, müssen die Sachen auch wissenschaftlich fundiert sein. Das heißt, wir reichen dann auch das bei internationalen Konferenzen ein, was wir in der Praxis erarbeiten und veröffentlichen das dann auch in sozusagen wissenschaftlich begutachteten Fachzeitschriften.
Das heißt aber so, Ihre Arbeit ist dann tatsächlich eher, wie Sie schon eben gesagt haben, dass Sie die Studien aus der Praxis, so wie Sie sie vorfinden, dann erarbeiten.
Ich bin einer von denen, die viel mit Stakeholdern, wie man sagt, mit Praxisakteuren einfach spricht. Das heißt, wir führen Interviews durch, wir machen Workshops, wir versuchen sozusagen, deren Relevanz zum Beispiel zu einem gewissen Thema rauszubekommen oder rauszubekommen, welche Klimaänderungsinformationen, Temperaturveränderung zum Beispiel, Niederschlagsveränderung, sie eigentlich brauchen für ihre Planung. Und das wiederum wird dann in einem Fachartikel mit Kollegen zusammen aufgearbeitet und dann letztlich werden da sozusagen diese Bedarfe adressiert, die wir dann wissenschaftlich fundiert hinterlegen. Vielleicht ein Beispiel noch sind auch Synthesearbeiten. Es gibt dieses Jahr den zweiten Klimabericht für Deutschland, wo im Sinne eines IPCC-Berichtes für die Welt, für Deutschland dargelegt wird, was für Sektoren, für Städte, für Unternehmen relevante Klimawandelfolgen sind. Und da habe ich mit Kollegen zusammen das Kapitel zu kritischen Infrastrukturen geschrieben. Das heißt, eine Synthese, was Klimawandel eigentlich für Folgen für kritische Infrastrukturen haben kann, was ja in aller Munde ist derzeit, wie Energieversorgung, Wasserversorgung betroffen sein kann, zum Beispiel durch Klimaextremereignisse.
Wenn wir da mal ein bisschen tiefer einsteigen, wenn Sie solche Studien, solche Abschätzungen zum Thema Klimawandelfolgen vornehmen, von welchen Prämissen gehen Sie da aus?
Ja, ich würde es mir eher als Rahmenbedingung sagen, der Kern ist bei uns, sind die Klimaänderungsinformationen. Das heißt, wir wissen mittlerweile auf einer Skala von ungefähr 12 mal 12 Kilometer, welche Klimaparameter sich wie verändern können in der Zukunft. Das hängt wiederum davon ab, welche globalen Klimawandelszenarien wir zugrunde legen. Das heißt, man hat da vom IPCC vorgegebene 4 Szenarientypen, eines sozusagen stellt eine Welt dar, da bleiben wir unter 2 Grad und eines andere Extrem wäre so ein Worst Case, wo wir über 4 Grad landen würden. Und diese globalen Szenarien sind sozusagen Grundlage für die regionalen Klimamodelle, die wir nutzen. Das heißt, es macht einen Unterschied, wie der globale Klimawandel ausfällt, wie sich das Ganze in der Region auswirkt. Und diese Klimaänderungsinformationen, die haben wir zum Beispiel vorletztes Jahr für alle Landkreise bereitgestellt. Das sind Landkreisausblicke, wo man auf Landkreisebene darlegen kann, wie, ich glaube, es sind knapp 20 Klimaparameter sich verändern. Und das sind die Grundlagen, mit denen wir arbeiten, wenn wir über zukünftige Klimaveränderungen sprechen.
Können Sie das vielleicht mal ein bisschen beschreiben, was Sie so unter diese Klimaparameter so fallen, was da so einfließt? Weil das klingt ja schon sehr detailliert.
Genau, das ist sozusagen die Modellgröße. Es geht bis zu 3 Kilometer mal 3 Kilometer in der Forschung aktuell, aber 12 Kilometer ist Standard. Und da kann man dann letztlich temperaturbasierte Indikatoren sagen, also wirklich die Lufttemperatur, wie verändert die sich? Man kann über Tropennächte sprechen, also Nächte, die nicht kälter als 20 Grad werden oder heiße Tage. Man kann auch niederschlagsbasierte Indikatoren nehmen, also wie sich Starkregenereignisse verändern, ob sie zunehmen, in welcher Intensität sie zunehmen, wie sich Niederschläge über das Jahr verteilen, kann man wirklich auf die Jahreszeiten sich anschauen. Und dann kann man zum Beispiel sehen, dass es einfach hier zum Beispiel in der Region auf Jahressumme keine großen Unterschiede geben wird, der Niederschlagsmenge. Aber sie verteilt sich auf kleinere Zeiträume. Das heißt, wir werden, wenn wir Niederschlag haben, den in kürzeren Zeiträumen extremer haben, dafür lange Zeiträume, wo es trocken bleibt. Und in Jahressumme bleibt der Niederschlag quasi gleich. Und das sind so Eingangsgrößen, die wir nutzen können, um dann Aussagen treffen zu können für Planung von Infrastrukturen oder Krisenkommunikationsplänen, Starkregenvorsorge. Und man kann vielleicht noch ein Beispiel auch Indikatoren kombinieren, zum Beispiel Luftfeuchtigkeit mit Temperatur. Und da so einen Schwüleindex haben wir entwickelt, wo man sagen kann, Schwületage sind definiert als ein gewisser Grad von Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Und das sind auch Parameter, wo man sehr klar sehen kann, das wird zukünftig zunehmen. Das heißt, die Belastungen werden dann auch stärker werden, zum Beispiel fürs Gesundheitssystem, für die Altenpflege und Ähnliches.
Und das heißt, also wenn Sie diese Parameter zusammentragen für die Region, können Sie daraus so gewisse Vorhersagen, so gewisse Risiken formulieren, auf die sich die Region einstellen müsste?
In Zusammenarbeit, genau, also die Daten liegen vor, die sind frei verfügbar, kann sich jeder auf der Homepage anschauen bei uns. Die Frage ist dann, wie kriegt man das in strategische Planung zum Beispiel? Und das ist eher die Kernfrage, dass man dann wirklich von Bandbreiten spricht, der Temperaturveränderung je nach Szenario bis Mitte des Jahrhunderts, bis 2100. Und das ist nicht ganz einfach runterzubrechen in zum Beispiel Strategieplanung von Unternehmen von 5 Jahren bis 10 Jahren. Und das ist eher die eigentliche Arbeit und Forschungsarbeit, dass die Daten zum Klimawandel da sind. Aber wie schaffe ich das, in diese Prozesse reinzubekommen? Und da sind nicht wir die sagen, macht jetzt das oder macht dies, sondern wir haben sozusagen die Daten und die Rahmenbedingungen und helfen dabei, die nutzbar zu machen. Aber entscheiden müssen letztlich Politikerinnen und Politiker, Unternehmensvertreter selber, wie sie diese Daten nutzen und welche Entscheidungen sie darauf treffen.
Ja, das gilt ja dann hier in so einer Kommune ja eigentlich genau ähnlich. Auch da haben wir ja letztendlich zum Beispiel so 5-jährig zusammengesetzte Kommunalparlamente. Wir reden dann aber über ganz andere Zeiträume, in denen sich das dann entwickelt, in denen also auch strategische Planung stattfinden muss, wenn sie dann gesetzt wird.
Genau, gerade Infrastrukturen, die ja dann wirklich für Jahrzehnte genau da stehen, wie sie jetzt gebaut werden. Stichwort Übertragungsnetze, die sollten ja dann auch schon klimaangepasst gebaut werden, also auf Standorten, die nicht weggespült werden beim Starkregen, die wirklich sicher stehen, die auch in der Stabilität sind, dass sie extreme Wetterereignisse aushalten können. Und das muss jetzt sozusagen entschieden werden und geplant werden. Und da ist aber die Frage ganz klassisch, dass wir, was auch ein Dilemma ist der Anpassung des Klimawandels, dass in der Regel die jetzt investieren als Entscheidungsträger, nicht davon profitieren am Ende, sondern vielleicht die Klimafolge, die denn, sei es im Norden den Deich oder hier vielleicht das Kanalsystem, dann wirklich, wo man dann sieht, dass diese Anpassungsmaßnahme was gebracht hat, fällt vielleicht in Zeiträume, die erst in 5 Jahren, in 6 Jahren zutreffen.
Ja, wobei wir da ja auch bei der Klimafolgeabschätzung ja dann auch über den eigentlich sinnvollen Einsatz von begrenzten Ressourcen, also zum Beispiel auch kommunale Investitionsmittel reden. Wenn wir schon an Kanäle drangehen, sie sozusagen so auszurüsten oder auszustatten, dass sie dann auch in der Zukunft ihre Aufgabe wahrnehmen können.
Genau, also ich würde jetzt keine Infrastrukturen aufreißen, nur wegen des Klimawandels. Aber wenn wir ohnehin das Kanalsystem anschauen, wenn wir Neubaugebiete erschließen oder Ähnliches, dann muss vollkommen klar sein, wir müssen mitdenken, wir werden in Phasen des Jahres mehr Niederschlag haben als jetzt, der muss irgendwo hin und nicht einfach weg, sondern vielleicht zwischenspeichern in Wasserrückhaltebecken oder Ähnlichem, um ihn dann auch nutzen zu können zur Bewässerung von Straßenbäumen zum Beispiel für Trockenphasen, die auch kommen werden. Also das ist sozusagen bei Neubaugebieten relativ einfach zu planen. Da sollte man es einfach in Bebauungspläne mit reinnehmen, diese Thematik. Im Bestand dann zumindest, wenn ich mir Kanalsysteme anschaue, dann zu gucken, wie sind die Durchlässe und auch die Frage von Pflegemaßnahmen. Also im Herbst sieht man es öfter mal, da sind dann ist dann Laub auf den Gullis und da kann der Starkregen erstmal nicht reinfließen. Also es geht so weit auch zu gucken, nicht nur die Infrastruktur selber, sondern auch wirklich Pflegemaßnahmen zu ergreifen. Das kann im Sommer sein, frisch gepflanzte Bäume wirklich auch zu wässern und diese Pflegemaßnahmen mit zu planen, schon wenn die Bäume gepflanzt werden, bis hin einfach zu, eine Idee gehört aus der Kommune, wirklich so app-basierte Warnsysteme zu Gullis zu haben, wo man dann schreiben kann, hey, bei meiner Haustür ist der Gulli voll mit Schnee vielleicht, wenn da jetzt was draufkommt, es fließt nicht weg oder es ist nicht gepflegt und dann die Stadt losfahren kann, Pflegemaßnahmen durchführen kann.
Ihre Arbeit jetzt geht tatsächlich dazu, dass Sie diese Stakeholder, also die Menschen, die in Entscheidungen sind, auch beraten und erklären, was Ihre Daten sozusagen für Sie in Ihrer Region bedeuten könnte. Kann ich mir das so vorstellen, wenn Sie jetzt sagen, ich muss mit mehr Starkregenereignissen rechnen, dann kann ich mir, also als Entscheider, das ja vielleicht durchaus noch vorstellen, was ich unter einem Starkregenereignis zu verstehen hat, aber welche Folgen das für mich haben kann, geht es auch so um die Erklärung, was das eigentlich bedeutet und auch für meine Infrastruktur bedeuten kann?
Genau, da sind wir jetzt nicht die, die sagen, wir machen diese Klimafolgenabschätzung, aber wir haben dann zum Beispiel in Gesprächen, was wir gerade auch mit einem Nahverkehrsbetreiber bei uns in der Region durchgehen, zu gucken, okay, was sind denn zentrale sozusagen Stellschrauben im betrieblichen Ablauf, die besonders stark betroffen sind von zum Beispiel Starkregenereignissen. Um dann zu priorisieren, wo man als Unternehmen vielleicht zuerst hinschauen sollte und gewisse Stellschrauben drehen sollte der Anpassung, weil das ökonomisch am bedeutsamsten ist. Die Frage, was für Folgen das für mich als Unternehmer haben kann, das sind Dinge, die letztlich dann für Unternehmen selbst beantwortet werden müssen, ein Stück weit. Wir aber unterstützen dabei, wie schon gesagt, diese Rahmenbedingungen letztlich aufbereitet werden können, nutzbar gemacht werden können.
Haben Sie da auch die Möglichkeiten, in diesen Beratungen so Klimawandelfolgen zu beziffern?
Prinzipiell ja, wir selbst machen das nicht. Aber es gibt erste Arbeiten dazu, auch ein spannendes Projekt aus dem letzten Jahr, zu Kosten von Klimawandelfolgen in Deutschland, die mal auf volkswirtschaftlicher Ebene, also gesamtwirtschaftlich, versucht haben abzuschätzen, was von 2000 an bis 2020 die Schadenskosten von Extremwetterereignissen waren. Und da kommt man auf mindestens 145 Milliarden Euro. Und das ist wirklich die Untergrenze, weil da es teilweise schwierig ist, sozusagen Effekte zu erfassen, die nicht unmittelbar materiell sind, die vielleicht auch indirekt sind. Was einfach ist, ist zu sagen, die Häuser wurden überschwemmt, die Autos zerstört oder ähnliches. Aber wie gehe ich damit mit Todesfällen an, um zum Beispiel mit gesundheitlichen Einbußen? Also dementsprechend gibt es da Abschätzungen von Kosten des Klimawandels, die aber im Moment eher eine Untergrenze darstellen. Aber das sind beträchtliche Beträge, die jetzt schon beziffert werden können. Und mit Blick in die Zukunft kann man auch sehr klar sagen, Klimaschutz lohnt sich auf jeden Fall auch ökonomisch, weil wir die Schäden dadurch reduzieren können. Und Investitionen anregen, Strukturwandel voranbringen, aber auch Anpassung lohnt sich gesamtwirtschaftlich für Deutschland zum Beispiel, dass man ganz klar sagen kann, mit Anpassungsmaßnahmen reduzieren wir massiv die volkswirtschaftlichen Betroffenheiten durch den Klimawandel.
Ich nehme so die Diskussion zum Klimawandel immer so in zwei Ebenen wahr. Die eine Ebene diskutiert stärker darüber, wie wir den Klimawandel möglichst vermeiden oder möglichst ein Ziel noch sozusagen erhalten, dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen. Und aber inzwischen nehme ich auch mal stärker auch eine Diskussion wahr, die sagt, ja, wir müssen uns aber auch an die Folgen des Klimawandels, die wir nicht verhindern können, anpassen. Und beide diskutieren über Ressourcen, also über Mittel, die man wahrscheinlich nur einmal einsetzen kann. Ist das ein Spannungsfeld?
Ja, ist es in der Tat. Und es gibt auch eine Menge Chancen dabei, weil vollkommen klar ist, wie Sie schon sagen, also wir brauchen deutlich mehr Klimaschutz, um die Folgen möglichst zu begrenzen. Aber wir haben leider auch Folgen, die nicht vermeidbar sind. Da müssen wir uns anpassen. Und es gibt auch Maßnahmen, die beides zusammenbringen. Stichwort Gebäudedämmung, öffentliche Gebäude zu dämmen vielleicht. Da haben wir die Klimaschutzvariante, sage ich mal, durch Gebäudedämmung, weniger Energieverbrauch, weniger Emissionen. Gleichzeitig Anpassung, ein ganz klares Klimasignal des Temperaturanstiegs. Es wird stetig weiter wärmer werden. Und dann hätten wir durch Gebäudedämmung auch gleich eine Anpassung an die Folgen des Klimawandels, indem der Komfort im Gebäude einfach verbessert wird. Das heißt, es gibt Synergien dieser beiden Maßnahmen, wo man mit einer Maßnahme beides adressieren kann. Man muss aber auch sagen, es gibt Konflikte. Also es wird einfach Anpassungsmaßnahmen geben, die vielleicht baulicher Natur sind, Deicherhöhung oder andere Schutzgräben oder Rückhaltebecken, die einfach zum Beispiel durch die reinen Baumaßnahmen CO2-Emissionen erzeugen, die sonst nicht da gewesen wären. oder einfach auch Klimaschutzmaßnahmen mitunter gegen Anpassung wirken können. Das heißt, das gilt es zu erkennen und auch politisch frühzeitig zu adressieren. Und im Idealfall dieses relativ neue Thema Anpassung gleich so zu integrieren, dass es mit Klimaschutz erstmal zusammengebracht werden kann, man so positiv rangehen kann, Synergien zu nutzen.
Wenn wir jetzt nochmal auf Städte und Gemeinden schauen, was kommt so aufgrund Ihrer Mithilfe, auf Ihrer Beratung, was kommen da so für Anpassungsmodelle, Anpassungsprojekte zustande in Kommunen? Wo fängt man an hinzuschauen?
Man fängt erstmal beim aktuellen Stand an hinzuschauen. Stichwort Starkregen. Mittlerweile Stück weit etablierter werden Starkregen-Gefahrenkarten oder Starkregen-Risikokarten, die wir auch selbst erstellen, wo man quasi dann im Modell das Stadtgebiet nachbauen kann und dann im Computer virtuell Starkregen da reinfließen lassen kann. Dann kann man sehen, wo läuft der Starkregen lang, wo sammelt er sich an, wo kann er letztlich auch zu Überschwemmungen führen. Und darauf aufbauen kann man dann auch Gebäude im Modell verändern, Gebäudestellungen verändern und dann sehen, wie wirkt sich das auf Fließwege zum Beispiel. Und das sind erste Maßnahmen, wo man dann zumindest im Bestand jetzt gucken kann, wo sind jetzt schon Hotspots oder einfach Betroffenheiten, die man dann durch bauliche Maßnahmen, zum Beispiel bei Neubaugebieten, gleich frühzeitig erkennen kann und adressieren kann. Das heißt, da kann man auf jeden Fall schon eine Menge machen. Bei Hitze ist es ähnlich. Es gibt Stadtklimamodelle, die teilweise das ganze Stadtgebiet mit Umland modellieren können oder eben auch kleine Quartiere anschauen können. Und man da auch zeigen kann zum einen, wie jetzt Hitzebelastungen sind, aber auch schauen kann, wie zukünftig durch verschiedene Bebauung, Beplanung, Begrünung zum Beispiel ist ein wunderbares Mittel, Hitze zu reduzieren, wenn man im Quartier quasi im Computermodell den Stand jetzt hat, Bäume reinpflanzen kann, Gebäude begrünen kann und dann sehr klar sehen kann, was Kühlungseffekte dieser Maßnahmen sind. Das heißt, da kann man schon von Starkregenvermeidung, Rückhaltebecken, sich vielleicht sowas wie ein Sandfang, bauen in der Stadt. Das heißt, man vermeidet das vom Acker, beim Starkregen, Ackerkrume, Sand ins Kanalsystem gespült wird, was man ein Fangbecken aufbaut. Das sind alles Maßnahmen, die es jetzt schon gibt und die wir einfach auch damit zeigen können, was für Effekte die haben können.
Jetzt wurde ja aktuell auf Ebene des Bundes diese nationale Wasserstrategie, da wurden ja auch Kommunen adressiert, unter anderem, dass man da so eine Idee vorangetragen hat, dass in den Kommunen doch wieder mehr Flächen entsiegelt werden müssen, dass die Kommune so eher so wie ein Schwamm ist, also dass da auch die Möglichkeit besteht, dass mehr Wasser gespeichert werden kann, anstatt dass es einfach nur abfließt.
Genau, das Konzept Schwammstadt ist gerade wieder in der Mode. Im Prinzip, das gibt es seit 10, 15 Jahren. Das ist eigentlich keine neue Idee, aber genau das ist letztlich das, was uns weiterbringt. Wir wissen, es gibt Zeiten im Jahr, da brauchen wir Wasser. Haben wir die letzten Jahre gesehen. Es war massiv zu trocken. Im Sommer zum Beispiel. Wir haben aber auch, wie gesagt, Starkregen, wo wir auch zu viel Wasser haben. Und dieses Schwammprinzip ist ja vollkommen richtig, dann einfach nicht sinnlos abfließen zu lassen, sondern als Ressource nutzen zu können. Da gibt es auch wunderbare Beispiele international, wo man einfach dann das unterirdisch speichern kann und letztlich dann das zur Bewässerung zum Beispiel nutzen kann. Also da gibt es erste Ansätze und Wasser ist natürlich elementar wichtig, gar keine Frage. Diese Wasserstrategie ist auch sehr, sehr wichtig, aber ist immer die Frage, es wird dann vom Bund sozusagen was vorgegeben, aber eigentlich umsetzen müssen es die Kommunen. So, und da ist dann oft noch, und da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, auch die Frage, welche Ressourcen haben wir eigentlich in Kommunen, das umzusetzen, was da sozusagen auf Bundesebene vorgegeben wird. Und da wird es dann schon schwieriger, wenn man das wirklich, diese guten Ideen dann in der Praxis umsetzen soll.
Wenn Sie so angefragt werden zu Beratungsprozessen, kommen die eigentlich jetzt wieder auf kommunaler Ebene? Ich weiß, Sie beraten ja auch Unternehmer, aber wenn wir jetzt über der kommunalen Ebene bleiben, kommen die aus allen Bereichen der Kommunen oder sind das eher die Metropolregionen, die auf sie zustoßen? Oder ich meine, wir sind hier in Ratzeburg, einer Kleinstadt. Wären das auch potenzielle Kunden, die sich an Sie wenden und sagen, wir brauchen hier auch mal eine Beratung?
Also gerade vor allem Kleinstädte. Also man merkt schon, dass große Städte wie München zum Beispiel, die haben eigene Abteilungen zur Stadtklima. Die können das selber machen ein Stück weit. Auch in Hamburg gibt es da einfach sehr, sehr viel Expertise schon. Und was wir jetzt nochmal zwei Beispiele, es gibt Bolzenburg und der Elbe, mit denen wir zusammengearbeitet haben, Blekede auch eine Zeit lang. Das sind auch Kommunen, 10.000 Einwohner plus, die einfach Bedarf haben, die auch nicht von sich aus eine Starkregen-Simulation finanzieren können für vielleicht 20.000, 25.000 Euro. Und da ist der größte Bedarf, mit kleinen Kommunen zusammenzuarbeiten, weil da einfach die Ressourcen nicht vorhanden sind. Da gibt es vielleicht einen Chefingenieur, der das Thema macht, vielleicht eine Klimaschutzmanagerin, Manager, einen Anpassungsmanager vielleicht auch mittlerweile, aber das war es dann auch. Und das merkt man sehr klar. Zum einen sind die Entscheidungsprozesse deutlich schneller. Man hat gleich Bürgermeister und Bürgermeister, Umweltausschuss am Telefon quasi und merkt aber auch, dass da sehr, sehr viel bewegt werden kann, was leider im Moment durch externe Unterstützung vielleicht nicht so vorangetrieben werden könnte. Also kurzum, ja, gerade kleine Kommunen finde ich persönlich auch spannender, ehrlich gesagt, als große Kommunen, weil es doch einfachere Entscheidungsprozesse gibt.
Und wenn Sie so aus Ihrer Praxis draufschauen, wie finden Sie die Städte und Kommunen so vorbereitet? Auch ganz unterschiedlich? Also gibt es da einige, die schon ganz weit vorne sind und sagen, ja, wir müssen hier unbedingt was tun? Und andere, die man erst überzeugen muss, dass sie vielleicht sich auf den Weg machen?
Genau, ich finde es auch wichtig, dass sozusagen, ja, Kommune ist nicht eins sozusagen. Es gibt die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann das teilweise verantworten. Und es gibt gewisse Ämter, die viel, viel weiter sind und das wirklich vorantreiben. Gewisse vielleicht auch eher bremsen, aber man merkt schon, dass auch gerade große Kommunen da schon weiter sind. Da gibt es da nicht nur eine Klimaschutzstrategie oder eine Anpassungsstrategie, vielleicht sogar zusammengeführt, das beide schon. Es gibt auch Anpassungsmaßnahmen, es gibt auch Hitzeaktionspläne und Ähnliches, die einfach schon ein Stück weit vorangeschritten sind. Man aber auch Kommunen sieht, wo es einfach jetzt auch nicht Schuld der Kommune ist, sondern einfach die, habe ich schon gesagt, die Ressourcen gar nicht da sind. Das Bewusstsein ist da, gerade die letzten Jahre, die Hitze, Trockensommer und auch das Extremereignis im Ahrtal haben ja sehr klar gezeigt, Klimawandel findet hier statt, das ist wirklich relevant. Und dann kommt wieder der Punkt, dass man einfach dann gucken muss, wie kann man Städte wirklich in die Lage versetzen, das zu machen. Das ist kein Bewusstseins- oder kein Wissensproblem mehr, sondern sozusagen ein Umsetzungsproblem. Und ich glaube, da gibt es einfach einen großen Unterschied immer noch, wie weit Kommunen wirklich sind, wenn es darum geht, Anpassungsmaßnahmen zu ergreifen, überhaupt mal Strategien zu entwickeln und dann auch das mit Budget zu hinterlegen.
Aber das ist ja auch eine ganz wichtige Fragestellung, weil es kann ja nicht sein, dass kleinere Kommunen, die jetzt nicht so finanzstark sind, ich sag mal nur Anpassungsmaßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen nur nach Kassenlage machen können. Dafür ist das Thema dann ja doch viel zu entscheidend, auch für die Lebensqualität in der Kommune.
Absolut, und das ist ja genau der Punkt, dass es gerne von Bundesebene durchgereicht wird, liebe Kommunen, macht doch mal, oder es muss da umgesetzt werden, was vollkommen richtig ist, es muss regional umgesetzt werden, aber letztlich ist es immer noch so, dass Anpassung keine Pflichtaufgabe ist. Es ist ein neues Thema. Es gibt dafür aber vielleicht bis auf wenige Ausnahmen, es gibt die ersten Klimaanpassungsmanagerinnen und Manager, es gibt auch ein gewisses Budget dafür, aber letztlich bräuchte man auch da vielleicht ein Sondervermögen oder Ähnliches, wo richtig Geld reinfließt in Personal und auch in Maßnahmen, Dinge umsetzen zu können. Ich habe es eine Kommune, mit der wir zusammenarbeiten, die haben für die nächsten 3 Jahre 60.000 Euro Mittel im Haushalt für zum Beispiel Starkregenanalysekarten. Damit kommt man nicht weit. Wenn man damit noch irgendwelche externen Expertise einkaufen will, das ist wirklich viel zu wenig bei einer Person, die das Thema bearbeitet. Das kann letztlich nicht der Weg sein, und da haben Sie vollkommen recht, das ist eine zentrale Daseinsvorsorgeaufgabe auch, und da müssen wir einfach, wie gesagt, ich schiele da schon Richtung Bund und auch Landesebene, einfach mehr Hilfe bereitstellen für Kommunen. Es gibt ja im Laufe des Jahres das Bundesanpassungsgesetz, das soll ja kommen, und das wäre vielleicht ein Weg oder hoffentlich ein Weg, dass man da sagen kann, es gibt dann gewisse rechtliche Rahmenbedingungen, auch Verpflichtungen, die dann letztlich auch Kommunen in die Lage versetzen können, das Thema prioritär anzugehen. Es liegt nicht an den Personen in den Kommunen, sondern an den Rahmenbedingungen in vielen Fällen.
Bei den Kommunen, die Sie beraten, nehmen Sie da wahr, dass es da auch eine Beteiligung von den Bürgerinnen und Bürgern gibt? Weil ich denke ja, vieles, was zum Thema Klimawandel, Anpassung an den Klimawandel erfolgen muss, wird ja auch nur funktionieren, wenn die Bürgerinnen und Bürger auch in den Kommunen das mittragen und auch mitziehen.
Genau, ich glaube, das Bewusstsein ist, glaube ich, wie gesagt, nicht zuletzt nach den letzten Jahren wirklich da, aber die Frage ist dann auch, dass es da meine Erfahrung, sei es Stakeholder-Beteiligung oder Ähnliches, noch doch eher auf, sagen wir mal, Ämterebene oder Institutionsebene ist und Bürgerbeteiligungsprozesse da noch nicht so stark vorangetrieben sind.
Finden Sie das wünschenswert?
Ja, man darf es jetzt auch nicht übertreiben, muss man schon zielgerichtet sein. Es gibt ja auch, ja, es sollte auf jeden Fall mehr Mitsprache da geben, aber auch mehr Informationen, weil letztlich ist Anpassung ja auch eine eigenverantwortliche Aufgabe ein Stück weit. Also ich selbst muss auch als Hausbesitzerin, Hausbesitzer einfach mir Gedanken machen, okay, halte ich jetzt meine Dachrinne frei von Laub jedes Jahr oder nicht? So, habe ich eine Rückschlagklappe eingebaut, wo ist die eigentlich? Wird die alle 5 Jahre mal gewartet? Also es gibt durchaus Dinge, wo man Hausbesitzer auch selber eine Verantwortung hat, wo Stadt auch nicht alles leisten kann, aber trotzdem sollte es mehr darum gehen, auch wie es beim Klimaschutz schon öfter der Fall ist, einfach auch mehr zu verstehen und zu hören, wo die Bedarfe sind, und auch letztlich, wenn wir Richtung so ein bisschen weichere Faktoren gehen, Hitzestress ist ein Thema, Gesundheit ist ein Thema, da wird es auch darum gehen, vielleicht ältere Menschen in der Nachbarschaft mit zu versorgen, vielleicht mal zu klingeln, haben sie schon genug getrunken heute, oder einfach so eine Trinkpatenschaft herzustellen, was einfach, glaube ich, auch Informationen braucht. Deswegen Bürgerbeteiligung, ja, sind wichtig und gut, aber ich denke, ein erster Schritt wäre auch Richtung Information und ja, Erfahrungsaustausch, was voranzutreiben.
Ich beobachte hier in Ratzeburg als Beispiel einen sehr aktiven Jugendbeirat, der das Thema sehr, sehr stark und intensiv bewegt und tatsächlich hier auch ein Antreiber bis in die Kommunalpolitik geworden ist, die das also auch ein Stück weit einfordern. Stellen Sie sowas zum Teil auch fest, dass Sie auf gesellschaftliche Gruppen treffen, die sozusagen in der Kommune sagen, wir müssen hier auch gemeinsam stärker voranschreiten?
Absolut. Das sind genau gerade bei kleinen Kommunen diese Kümmerer, wie es manchmal nennen, die einfach dann wirklich zum einen vielleicht in dem einen Fall sehr viel Expertise haben, wirklich nahezu genau wissen, bei dem Starkring in der Ecke der Stadt ist es gerade mal gut gegangen. Und diese Erfahrung dürfen wir auch nicht verlieren, wenn sie in Rente gehen zum Beispiel. Es gibt oft Fälle, wo dann gerade diese erfahrenen Menschen in Rente gehen und die Stellen nicht nachbesetzt werden, das ganze Wissen letztlich verloren geht. Aber eben auch, und das ist vollkommen klar und auch wichtig, dass gerade Jugendliche, ja, es ist eine generationenübergreifende Frage, es ist eigentlich das Nachhaltigkeitsproblem, weil es generationenübergreifend ist, der Klimawandel und die Klimawandelfolgen, dass da eine Menge vorangetrieben wird und das auch wichtig ist, die mitzunehmen. Und ich glaube auch, dass da einfach politisch eine Menge sich bewegen wird und das Thema noch mehr vorangetrieben wird.
Wenn wir jetzt mal auf die Klimastrategien von Städten und Kommunen schauen, welche Schritte müssen Kommunen so ihrer Ansicht nach so modellhaft durchlaufen, um wirklich so zu guten, tragfähigen Konzepten zu kommen?
Ja, ich finde es gut, dass Sie gleich von Klimastrategie sprechen und nicht nur Klimaschutz und nicht nur anpassen. Das muss, wie vorhin schon mal gesagt, das muss beides zusammengedacht werden. Und beim Klimaschutz, ich trenne es jetzt mal ganz kurz vielleicht für die Darlegung, aber beim Klimaschutz ist es auch immer relativ einfach. Wir müssen erstmal gucken, wie sind jetzt die Emissionen, in welchen Sektoren, in welchen Bereichen, müssen die erstmal erfassen, dann Ziele formulieren, die auch begutachtet, evaluiert werden können, man nachsteuern kann, um dann letztlich Richtung, und das brauchen wir einfach, Richtung Klimaneutralität zu kommen. Das ist vollkommen klar. Und da kann auch ein Klimanotstand, ja, wird immer diskutiert. Ich finde es schon nicht schlecht, da sich Gedanken darüber zu machen, dass es vielleicht rechtlich nicht wirklich bindend, aber es kann so ein gemeinschaftliches Gefühl machen, man verpflichtet sich dazu, das Ziel anzugehen. Und bei der Anpassung wird es auch darum gehen, wie vorhin schon gesagt, mal zu gucken, wo habe ich jetzt eigentlich meine Probleme, wo ich jetzt meine Hitze-Hotspots, meine Starkregen-Bereiche, die mich jetzt schon betreffen, und dann auch Stück für Stück zu gucken, was sind eigentlich die Herausforderungen, die Klima, auch Parameter, die ich eigentlich brauche, um das anzugehen, mir dann diese Informationen zu holen, dann Strategien zu entwickeln, aber auch in die Maßnahmenebene zu kommen und das Stück für Stück einfach auch letztlich ja ein Stück weit wissenschaftlich begleiten, ist nicht immer möglich, aber sich es nicht zu einfach machen. Also Klimawandel ist leider in den Folgen wirklich komplex. Wir haben Bandbreiten von Veränderungen. Es gibt nicht dieser Klimawandel, es ist nicht 1,2 oder so, sondern es ist einfach, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber da hinzukommen und das sozusagen auch mitzugehen, wäre ein wichtiger Punkt. Und was einfach auch entscheidend ist, dass wir auf kommunaler Ebene vor allem erstmal Bewusstsein schaffen, die Ämter mitzunehmen. Also ich habe auch ein paar Beispiele aus Kommunen, jetzt ein relativ neuer Klimaanpassungsmanager, der erstmal wirklich von Polizei bis Feuerwehr bis zum Grünflächenamt erstmal alle zusammenbekommen muss zu dem Thema. Und das hat so ein bisschen was von fast schon Sozialarbeit und Mediation. Erstmal wirklich die Leute zu diesem Thema zusammenzubringen, vielleicht mal einen ersten Arbeitskreis zu gründen, das Thema im Blick zu nehmen, zu informieren und dann die fachliche Arbeit zu starten. Das heißt, es ist wirklich ein Feld, wo man erstmal beginnen muss, die Akteure zu identifizieren, mitzunehmen und dann einfach Stück für Stück das Ganze voranzutreiben. Und es wird nicht anders gehen. Also nur Strategien helfen auch nicht weiter. Man muss wirklich in die Anpassung kommen. Und das, wie gesagt, hinterlegt mit auch finanziellen und personellen Ressourcen.
Ich weiß zum Beispiel von unserem Jugendbeirat, dass die einen Anstoß in Richtung der Kommunalpolitik und der Verwaltung gegeben haben, der mir in diese Richtung zu gehen scheint. Sie haben sich mit unseren Partnerstädten hier in Ratzeburg in Europa auseinandergesetzt und sind bei dieser Recherche auch darauf getroffen, dass einige der Partnerstädte, insbesondere in Schweden und so, sehr, sehr weit sind, was das betrifft. Andere Partnerstädte dann auch sich in solche Stakeholder-Prozesse auf internationaler Ebene eingeschaltet haben. Also die haben uns etwas dann berichtet von dem Convent of Mayors, also diesem Konvent der Bürgermeister, der weltweit aktiv ist, wo man sich auch auf eine gemeinsame Verpflichtung einigt, die aber insbesondere ja wohl auch gerade dem Austausch dient, damit nicht jede Kommune jetzt anfängt, das Rad so für sich neu zu empfinden. Sind das sinnvolle Prozesse?
Ja, absolut. Da gibt es auch verschiedenste Zusammenschlüsse. Die Frage ist dann aber immer, welche Kommunen sind dabei? Wer hat die Möglichkeit, wiederum Personal zu haben, um da engagiert zu sein? Das ist dann meist auch international, dann ist vielleicht auch wieder im englischsprachigen Bereich unterwegs. Aber ja, auf jeden Fall ist es wichtig, voneinander zu lernen. Aber ich denke, auch hier regional kann man schauen, dass man auf regionaler Ebene, sei es LIDA-Region oder Ähnliches, guckt, es muss ja nicht jede Kommune vielleicht eine Stadtklimaanalyse machen. Man könnte ja gucken, was haben die nebenan gemacht und das einfach mit gesundem Menschenverstand zu übertragen und zu versuchen, wo sind meine Bereiche? Oder einfach auch die Landkreisebene finde ich extrem wichtig. Sozusagen auch zwischen Bundeslandebene und Kommunen hat der Landkreis auch eine Menge Verantwortung und auch eine nicht ganz einfache Position, da entsprechend aktiv zu werden. Das heißt, ja, das ist wichtig und relevant, aber ich finde es auch vielleicht fast noch wichtiger, in Regionen noch mehr zusammenzuarbeiten und da das Thema auch voranzutreiben. Und was mir gerade noch einfällt zu einem Punkt, den wir vorhin schon mal ganz kurz hatten, auch zu den Rahmenbedingungen. Ich habe schon das Beispiel gebracht von digitalen Modellen von Städten und Starkregen. Das gibt es bei uns fast nicht in Kommunen. Wenn ich in die Niederlande schaue, da gab es fast von jeder Kommune ein digitales Modell, wo sie zum Beispiel auch bei den Starkregen vom Ahrtal und der Erft dann wirklich relativ schnell modellieren konnten. Da kommt der Starkregen, er kommt vermutlich so. Und man konnte dann sehr schnell sehen im Modell, das sind die Bereiche, die vermutlich getroffen werden und konnten da gezielt evakuieren. Das heißt, auch das wäre was, wo wir darüber nachdenken müssen, die Digitalisierung voranzutreiben und ja auch diese Art von digitalen Nachbauten von Städten zu haben, um dann auch schnell reagieren zu können, diese Modelle zu nutzen.
Wenn wir uns noch mal ganz kurz auf dieses Thema der Anpassung innerhalb der Kommune schauen, da ist es doch wahrscheinlich auch nicht sinnvoll, immer nur auf die Kommune als Gesamtes zu schauen, sondern gerade auch, wenn es Anpassungsprozesse gibt, auch auf Stadtquartiere zu schauen. Also eine Kommune ist ja jetzt kein einheitlicher Raum. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Quartiere, die ganz unterschiedliche Alterungsstruktur auch haben, zu ganz unterschiedlichen Zeiten auch entstanden sind mit ihrer gesamten Infrastruktur. Ist da so ein Quartiersmanagement innerhalb einer Kommune auch ein guter Weg, um da voranzukommen?
Ja, da gibt es auch wunderbare Beispiele. In Bremerhaven zum Beispiel gibt es Quartiere, wo es Quartiersmanagement gibt, wo dann auch die Institutionen, die Prozesse zusammengeführt werden. Und das auf jeden Fall was ist, wo man auch diese, ich will es mal sogar nachhaltige Transformation, die dann Klimaneutralität umfasst und Anpassung umfasst, auf Quartiersebene vorantreiben muss, auf jeden Fall. Man darf auch nicht vergessen, dass auch das Stadtsystem und das Umfeld zu betrachten, also ein Beispiel bei Hitzeentwicklung, ist extrem wichtig, wo von außerhalb der Stadt die Kühle in der Nacht ins Stadtsystem einfließen kann. Was nicht passieren sollte, ist, dass ein Neubaugebiet zum Beispiel genau in diese Kaltluftschneise reingebaut wird. Dann ist das Quartier vielleicht für sich genommen wunderbar klimaangepasst, aber baut der Stadt direkt die Durchlüftungsschneise zu. Und das sind Dinge, man braucht eben beides. Das Drumherum, das ganze Stadtsystem und da dann aber auch die Quartiere. Also es hilft nicht, nur Quartiere anzuschauen und den Rest zu vergessen, aber gleichzeitig sind nicht alle Quartiere gleich und es macht keinen Sinn, die Stadt über einen Kamm zu scheren quasi.
Also es geht ja nicht nur darum, dass die Kommune, dass der Staat sozusagen das alles regelt, es geht ja nicht ohne, dass die Bürger das auch tun. Und in den Quartieren kommt man natürlich immer dann auch dichter an den Bürger ran. Es geht ja jetzt zum Beispiel diese Diskussion um, welche Heizsysteme haben nachher dann so Individualhäuser oder ob es überhaupt noch zeitgemäß ist, wenn man schon umbaut, ob es überhaupt noch lohnt, ein einzelnes Heizsystem pro Haus zu haben oder nicht. Eher sich dann doch überlegt, ob man sich quartiersweise nicht über etwas verständigt, wo man sich dann sozusagen gemeinschaftlich anschließt.
Ja, absolut. Das kann man ein Stück weit in Bebauungsplänen vielleicht noch mitregeln gleich, aber auch das braucht Bürgerbeteiligungsprozesse. Auch die Frage, wenn wir natürlich weniger Versiegelung brauchen, vielleicht auch Parkplätze rückbauen müssen und dafür Parks dahin bauen, dann müssen wir trotzdem auch den Einzelhandel vielleicht hören, der dann sagt, okay, aber dann können die Leute nicht mehr einkaufen kommen bei mir, dann müssen wir auch Wege finden. Aber das ist genau der Weg, dann auch sich einen konkreten Platz vielleicht anzuschauen, ein Quartier anzuschauen, den man umgestalten möchte und dann auch Ideen zu sammeln. Also das kann ja wirklich sein, man nimmt den Asphalt weg, man pflanzt grün, man macht vielleicht auch eine kleine Bühne für Kleinkunst rein oder Wasserelemente, die kann man ja gemeinsam gestalten. Und das sind auf jeden Fall Wege, die wir voranbringen müssen und dann auch, ja, wie heißt es schon, Reallabor ist so ein sperriges Wort, aber an Beispielen das mal zu entwickeln und davon auf andere Quartiere lernen zu können.
Begegnen Ihnen so als Wissenschaftler auch Klimawandelskeptiker, die das auch anzweifeln, also gerade wenn Sie vielleicht auch so in öffentlichen Beratungsprozessen unterwegs sind, so in Kommunen, vielleicht sogar auch eine gewisse Wissenschaftsfeindlichkeit?
Wenig tatsächlich. Also eine Zeit lang gab es das schon, dass man bei Vorträgen wusste, da kommen jetzt Fragen, die das alles irgendwie in Frage stellen oder bei Veranstaltungen mit der Bevölkerung, dass man da irgendwie auch auf diese Stimmen trifft, in den letzten 2-3 Jahren wirklich nahezu nicht mehr.
Der Erfahrungshorizont dieser Dürresommer zum Beispiel?
Vielleicht mag das der Fall sein, vielleicht sind sie auch woanders unterwegs, ich weiß es nicht, aber ich kenne diese Erfahrung auch bei Vorträgen, auch in Diskussionen, das haben wir auch leidlich und länglich geführt, man kommt aber auch nicht wirklich weiter und es ist letztlich, ich weiß auch gar nicht, ob es Klimawandel-Skeptiker wirklich sind oder eine Klimawandel, wie gesagt, also letztlich ist es Physik, mit Physik und über Physik kann man nicht verhandeln, nicht diskutieren, es ist einfach, das sind Fakten. So, und wer diese Fakten nicht zur Kenntnis nimmt, dem kann man dann auch nicht helfen. Also man mag vielleicht das politisch irgendwie, auch das nicht, man kann es vielleicht politisch nutzen, ausnutzen wollen, das zu ignorieren, aber letztlich, wie gesagt, ich sehe es auch gar nicht als Wissenschaftsfeindlichkeit in dem Sinne. Also wie gesagt, wer diese wirklich so glasklar darliegenden Fakten einfach nicht wahrnehmen möchte, dem ist nicht zu helfen. Man kann vielleicht darüber diskutieren, wie man den Klimawandel politisch gewichtet. Das mag vielleicht sein. Also da gibt es auch aktuell Diskussionen in der Bundespolitik, wo gewisse Parteien ja auch vielleicht im Klimawandel nicht so hohe Prioritäten beimessen als anderen Fragen. Das kann man vielleicht machen, das Gewichten. Ich persönlich denke, dass der Klimawandel, die Anpassung und der Klimaschutz das mit Abstand größte Feld oder die größte Herausforderung ist, die wir gesellschaftlich haben. Und da gibt es auch gar keine Zweifel dran, dass da mit sehr, sehr viel Geld, was sich aber langfristig lohnen wird und sehr, sehr viel Unterstützung rangegangen werden muss.
So abschließend würde mich auch nochmal so Ihre persönliche Einschätzung interessieren. Ich habe jetzt, wenn ich das bei mir manchmal so überlege, ich sehe so Zeiträume, die jetzt in der Politik verhandelt werden, wo vieles passieren muss. Die erscheinen mir politisch sehr kurz, wenn man sagt, so innerhalb von 10 Jahren setzt man sich ambitionierte Ziele. Da denke ich dann manchmal, kann man diese Ziele eigentlich wirklich erreichen oder sind die zu hoch gegriffen und wir machen uns vielleicht was vor und erreichen diese Ziele dann doch nicht? Weil das birgt ja auch immer die Gefahr, wenn ich die Ziele zu ambitioniert mache, dass dann so eine Resignation irgendwann einsetzt. Zum Beispiel vielleicht jetzt, wenn wir so einen Zeitraum von 10 Jahren haben, nach 5 Jahren ist man nicht da, wo man eigentlich sein müsste und sagt, das wird doch irgendwie alles nichts. Das ist ja nicht ganz ungefährlich.
Und das stimmt zum einen. Natürlich ist es gefährlich zu sagen, wir setzen die Ziele so niedrig, dass wir sie immer erreichen werden. Das ist klar. Aber man kann ja von hinten auch denken, sozusagen. Also man kann es ja, das ist relativ komplex, aber man kann ja wirklich gucken, okay, wenn wir jetzt Klimaneutralität, ich glaube, das ist was, da einigen wir uns drauf. Und es gibt bis 1,5 Grad, ich würde es gar nicht Ziel nennen, sondern eher Obergrenze, die wir nicht überschreiten sollten. Und 2 Grad, also vielleicht 1,5 Grad, das wird schwierig, darunter zu bleiben erstmal, aber unter 2 Grad müssen wir mindestens bleiben und dann kann man von hinten sozusagen denken, was muss bis dahin auf dem Weg passieren? Das gibt es für Deutschland ja auch. Also man kann das runterbrechen auf sozusagen Emissionsbudget, was man noch hat, was man ausstoßen darf und dann kann man diese Ziele schon ableiten und da kommen wir nicht drum rum, das dann auch letztlich zu monitoren, zu quantifizieren. Da gibt es auch wirklich sehr, sehr gute wissenschaftliche Kommissionen, die den Prozess begleiten und das muss dann einfach auch so kommuniziert werden und transparent gemacht werden und im Moment, denke ich, sind die Ziele eher nicht ambitioniert genug für das, was da passiert. Ja, also man kann das mittlerweile sehr, sehr klar darlegen, was gemacht werden muss und da kommen wir nicht drum rum und ich glaube, im Zweifelsfall ist es besser, ein adäquates Ziel zu verfehlen und es auch klar darlegen zu können, als schon von vornherein Ziele zu formulieren, die mittlerweile fast jeder nachvollziehen kann, dass sie nicht dem genügen, was wir erreichen wollen, erreichen müssen.
Ist es denn für Sie als Wissenschaftler frustrierend zu sehen, dass wir eigentlich viel zu spät unterwegs sind? Weil das hört man ja auch immer wieder, diese Zahlen. Sie sagten eben, es ist eigentlich physikalisch berechenbar und auch jetzt nicht erst seit gestern, sondern schon über viele, viele Jahrzehnte ist bekannt, was passieren wird. Und jetzt scheint es so, als wenn wir irgendwie auf den letzten paar Kilometern irgendwie alles rausreißen müssen.
Ja, also Frustration ist immer schwierig und ist immer schlecht, aber klar, ich meine, sowohl zur Nachhaltigkeitsdebatte, das ist alles nichts wirklich Neues, auch Grenzen des Wachstums sind hier wirklich was Neues und auch Klimawandel, da gibt es ja wirklich jahrzehntealte Abschätzungen, die sehr, sehr genau das schon treffen, was wir jetzt gerade sehen. Es wird immer ein bisschen besser, das Wissen, aber im Grunde wissen wir schon lange, was passieren kann und auch wir wissen auch lange, was passieren kann und das ist das Gute. Wir wissen wirklich, was wir tun müssen. Wir können die Technologien, es ist nicht alles mit Technologien zu lösen, aber wir haben sie oder wir können sie entwickeln und wir haben auch genug Geld, das zu tun. Wir haben das Know-how. Also eigentlich, ja, es ist frustrierend, dass wir vielleicht noch nicht so weit sind, aber letztlich, das ist alles sowohl physikalisch als auch technisch und finanziell, es ist machbar. Unter 1,5 Grad zu bleiben ist vielleicht schwierig, unter 2 Grad zu bleiben global ist auf jeden Fall machbar. Und das Frustrierende ist vielleicht dann eher, dass das politisch im Moment nicht in die Richtung geht, dass man sagt, man bleibt unter den Zielen. Das ist, glaube ich, eher der Engpass. Nicht das Geld, nicht das Know-how, nicht die Technologien, sondern eher die politische Umsetzbarkeit oder Umsetzung.
Nutzen wir denn jetzt auch wieder so in den Kommunen betrachtet oder auch generell aus Ihrer Erfahrung betrachtet, nutzen wir denn auch schon alle Ressourcen, die uns weiterbringen? Ich frage das mit einem kleinen Hintergedanken, weil ich natürlich weiß, hier Ratzeburg, für die Hörer, die es kennen, ist von Seen umgeben. Da gibt es durchaus auch Modelle aus der Schweiz, die Seewasserthermie inzwischen nutzen, um dort zum Beispiel auch ihre CO2-Bilanz deutlich zu verbessern. Das steckt ja hier noch völlig in den Kinderschuhen oder ist fast gar nicht präsent in Deutschland. Mhm. Haben wir noch ungenutzte Ressourcen, über die wir uns noch gar nicht klar geworden sind?
Seewasserthermie oder ähnliches, da würde ich jetzt tatsächlich, da bin ich jetzt nicht der Techniker, nicht der, der was zu sagen kann, aber was wir vielleicht, oder nicht vielleicht, was wir wirklich sehr klar sehen mittlerweile ist, wenn wir unter 1,5 Grad bleiben wollen, dann brauchen wir diese sogenannten negativen Emissionen. So, das heißt, wir müssen CO2 aus der Atmosphäre entziehen. Sonst werden wir es einfach nicht erreichen können. Ist auch wieder Physik. So, und dann, das kann man machen mit Moorwiedervernässung im großen Stil, mit Wiederaufforstung, aber eben, und das ist leider, und da bin ich auch kein Fan von, aber ich glaube, es wird auch so sein, dass wir über dieses CCS, also die Speicherung von CO2 in Lagerstätten in der Erde, unter der Nordsee vielleicht, einfach auch nachdenken müssen, oder CO2 aus der Luft zu entnehmen und zu speichern, weil letztlich auch wiederum werden wir diese Klimaziele und unter 1,5 Grad Anstieg zu bleiben nicht erreichen können ohne diese Technologien. Das kann man finden, wie man möchte. Ich finde es nicht besonders gut, aber wir werden da nicht drum rumkommen. Und das muss auch politisch, denke ich, noch stärker kommuniziert werden. Da gibt es erste Forschung dazu, auch Technologien, die das schon erproben. Aber das muss, glaube ich, noch bewusster werden, dass wir da auch noch Wege gehen müssen, die auch ein Stück weit politisch noch wehtun können und schwer zu kommunizieren sein werden.
Ein sehr spannendes Gespräch. Danke Ihnen erstmal für Ihre Ausführungen hier für unsere Sendung und gehe auch davon aus, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt einiges an Gedanken dazu selbst auch entwickeln können und weiterentwickeln können. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, sehr gerne. Hat mir eine Freude.
Und so verbleibe ich für unsere Hörerinnen und Hörer bei Selbstverständlich Politik. Verantwortlich für dieses Podcast war Marc Sauer vom Verein Miteinander Leben in Mölln. Es wurde gefördert von der Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes Laumburgische Seen im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.